Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Frederik Pferd. Er war der erste Chief Innovation Evangelist bei Google und hat zahlreiche Unternehmen dabei unterstützt, neue Denkweisen zu entwickeln und eine konstruktive Haltung gegenüber Veränderung einzunehmen. In seinem aktuellen Buch Radikal besser beschreibt er, wie wir durch Sprache, Perspektivwechsel und kleine Rituale den Zukunftsgeist in uns entfalten können. Ich wollte von ihm wissen, warum wir so oft zögern, wenn es um Wandel geht, wie wir unsere Neugier wiederbeleben können und welche konkreten Schritte dabei helfen, die eigene Zukunft aktiv zu gestalten. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Lieber Frederik, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über die Zukunft zu sprechen, um darüber zu sprechen, wie wir diese radikal besser gestalten können und was dafür nötig ist. Herzlich willkommen.
Danke, Daniel. Schön, dass ich da sein darf und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Wir hatten ja in Austin auf der South by Southwest schon mal ein wenig darüber gesprochen, welche Rolle Optimismus und Pessimismus und Kommunikation und Aufklärung dabei spielen, die Zukunft so richtig zu gestalten. Und dann hast du mir freundlicherweise dein niegelnagelneues Buch Radikal besser in die Hand gedrückt und ich fange an, dieses Buch zu lesen und komme direkt zu so einem Punkt, wo ich ein bisschen nachdenken musste. Und zwar, du beschreibst ganz am Anfang diese Szene mit den Waldbränden 2020, wo ihr euer Haus verlassen musstet, wo ihr mit dem Camper dann erstmal ein wenig unterwegs wart und euch in Sicherheit bringen musstet. Und wie das im Endeffekt auch wieder so einen Perspektivwechsel ausgelöst hat, wie es im Endeffekt auch einen Denkprozess in Gang gesetzt hat. Und ich musste dann gleich daran denken, dass wir uns ja oftmals sehr, sehr schwer tun, die Realität einer nötigen Veränderung so richtig ernst zu nehmen. Also wenn wir gerade auf Deutschland auch schauen, auf unsere Gesellschaft, hier auf viele Unternehmen hier schauen, habe ich oft das Gefühl, wir bewegen uns immer erst dann, wenn sozusagen der Polizist mit dem Evakuierungsbefehl vor der Tür steht, obwohl wir eigentlich schon Monate und teilweise Jahre vorher wissen, dass da was kommen wird, worauf wir uns einstellen müssen. Hast du denn da eine Idee, warum wir da manchmal so träge sind und wie wir da vielleicht besser werden können?
Ja, das ist eine spannende Frage und auch eine große Frage. Du wirfst schon spannende Begriffe hier in den Raum. Optimismus, Realität, aber auch Aufklärung. Und ich möchte uns nochmal, glaube ich, ganz kurz an diesen Ort in Austin auch zurückführen, auf der South by Southwest, wo wir uns, ich glaube, nachts um eins in einer Piano-Bar getroffen haben und wurden einander vorgestellt und sind gleich intensiv ins Gespräch auch gekommen und haben uns, glaube ich, auch sehr, sehr schnell schätzen gelernt. Ne? Die Perspektive, die du auf die Welt wirfst und wie sie sich auch in meiner Arbeit wieder zeigt. Und man muss verstehen, dass zu dieser Konferenz, zu dieser South by Southwest, die ja eine der größten Tech-Konferenzen und Music-Festivals und Film-Festivals in der Welt ist, kommen Leute, die immer wieder auf der Suche nach Antworten sind. Ja, da kommen dann Zehntausende von Menschen zusammen, die die Frage sich stellen, was wird die Zukunft bringen? Da geht es dann sehr, sehr viel über Vorhersagen. Ja, also diese Räume sind immer gefüllt von den Menschen, die diese Vorhersagen tätigen, die Trends analysieren, die Vorhersagen, was in der Mobilitätsbranche passiert, was in der Tech-Branche, in der Filmindustrie und so weiter passieren wird. Und ich bin dieses Jahr aufgetreten mit vielleicht einer leichten Provokation, weil ich meinen Titel für meinen TED-Talk so genannt habe, Beyond Predictions, Mastering the Art of Shaping Your Future. Und das war bewusst, weil ich davon überzeugt bin, dass man eben nicht die Frage stellen sollte, was wird die Zukunft bringen, sondern welche Zukunft möchte ich erfinden? Und das ist, glaube ich, eine spannende Frage, auf die ich Menschen Antworten geben möchte, auf die ich Menschen einladen möchte, zu sagen, okay, wie kann ich denn eine radikal bessere Zukunft für mich erfinden? Wie ist denn das möglich? Und dann beginnt es eben genau, wie du schon beschreibst, dass ich davon überzeugt bin, dass die Zukunft denen gehört, die Möglichkeiten sehen und nicht nur Probleme. Und dieses Möglichkeiten sehen, Möglichkeiten erkennen, ist etwas, was man sich antrainieren kann. Das ist etwas, was man lernen kann. Und das war eben für uns ganz, ganz wichtig, dass wir, als diese Wildfires 1 Kilometer vor unserem Haus gebrannt haben und man die Hitze auch spüren konnte, dass genau dieses Möglichkeiten sehen etwas war, das ich schon bei mir trainiert habe und das ich dann sozusagen aktivieren konnte. Und man muss dann nämlich sich immer ins Bewusstsein führen, man kann eben diese Veränderung dann auch nicht beeinflussen. Also ich konnte das Wildfire nicht stoppen, diese Waldbrände, ne? Unmöglich. Und so kann man andere globale Entwicklungen, Dinge eben nicht verändern. Aber Dinge ändern sich im Leben. Ja, jetzt ist die Frage, wie reagiert man auf diese Änderungen? Ich bin in Santa Cruz, wo das Surfen eben praktiziert wird jeden Tag und auch der Wetsuit erfunden wurde von dem guten Jack O'Neill. Und wenn man sich so die Wellen anschaut, dann kann man das vergleichen mit dieser Metapher, dass immer wieder Wellen auf uns zukommen. Ja, und jetzt hat man die Möglichkeit eben zu sagen, okay, ich kämpfe immer gegen diese Wellen an oder man versucht manchmal diese Wellen zu stoppen. Ja, oder man sagt, ich nehme diese Wellen wahr und nutze diese Energie, um in eine Richtung mich gleiten zu lassen, die ich wünschenswert erachte. Und das ist eine schöne Metapher eben auch genau mit Veränderungen, die in unserem Leben passieren, umzugehen. Und dann festzustellen, was kann ich denn beeinflussen und was ist außerhalb meines Einflusskreises? Und vielfach ist eben nur die innere Haltung, die Einstellung, die Perspektive, wie man Möglichkeiten erkennt, in meinem Einfluss. Und das kann ich beeinflussen und die anderen Dinge sollte ich vielleicht so akzeptieren, wie sie sind.
Aber jetzt hat natürlich auch der Erfinder des Wetsuits eine echte Herausforderung gehabt. Also er hat ja gemerkt, ohne diesen Suit ist es irgendwie doof oder unangenehm und hat quasi sozusagen, ja, vielleicht keinen echten Schmerz, aber er hat im übertragenen Sinne einen Schmerz gefühlt. Und wenn ich in viele, gerade auch deutsche Unternehmen reinschaue, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, die meisten Menschen haben da ja gar keinen Schmerz. Also die haben vielleicht so ein diffuses Gefühl davon, dass irgendwann sich was zum Negativen verändern könnte. Aber solange sich da nichts zum Negativen verändert, muss man ja auch nicht zwingend irgendwie was proaktiv tun. Also auch so ein bisschen dieses Phänomen dieser ganzen auch prominenten Beispiele, die wir in der Vergangenheit hatten mit Kodak, mit Nokia und so weiter und so fort, wo man irgendwie gesagt hat, wir machen doch ein tolles Produkt, es verkauft sich gut und da muss ja erstmal einer kommen, der irgendwie was radikal anderes, besseres macht, um uns sozusagen den Rang abzulaufen. Und das ist ja, glaube ich, dann so ein bisschen der Unterschied. Also, dass du auf der einen Seite diese Beispiele, die du genannt hast, Menschen hast, die in der Situation sind, in der sie spüren, da könnte man was besser machen. Und andere, die sagen, naja, eigentlich läuft es ja eigentlich ganz gut. Warum sollte ich jetzt Energie investieren, um irgendwas signifikant zu verändern?
Ja, spannend. Genau. Und du nutzt schon ein interessantes Wort oder einen interessanten Satz. Du hast gesagt, ich muss ja nichts verändern. Ich muss ja nichts machen. Und das ist genau so eine innere Haltung, die viele Menschen in sich tragen. Ich sage, jetzt muss ich ja eigentlich nichts machen. Ne? Und man kann da ein Wort ändern, das einen großen Unterschied macht. Ich darf was ändern. Ne? Nicht ich muss was ändern, sondern ich darf was ändern. Und wenn man muss mit darf austauscht, ne, dann nutzt man andere Sprache. Man formuliert sozusagen Zukunft um, weil den Einfluss von Sprache auf unsere Wahrnehmung kann man wirklich spüren. Wenn du jetzt mit jemand in den Austausch gehst und sagst, ja, ich muss morgen nicht zur Arbeit, sondern ich darf morgen zum Arbeiten. Oder ich muss nicht dieses Projekt leiten, sondern ich darf dieses Projekt leiten. Dann nutzt man eine Sprache, die eben wieder Möglichkeiten zeigt. Und auch vielleicht so ein Stück weit auch diese Dankbarkeit ausdrückt. Ne? Ich darf etwas tun. Ich habe die Möglichkeit dazu. Und das kann man auch wieder trainieren, wenn man beispielsweise mit Sprache experimentiert, kann man beispielsweise auch wieder Schlagzeilen nehmen, ne, und diese in eine konstruktive Möglichkeit umformulieren. Nicht naiv, aber suchend. Ne? Beispielsweise, wir sehen dann immer wieder Schlagzeilen wie KI zerstört Arbeitsplätze. Ne? Und dann kann man das mal umformulieren, für sich selber einfach dieses Gedankenexperiment durchzuführen und sagt, KI eröffnet Raum für menschlichere Arbeit. Ne? Dann hat man sozusagen eine Möglichkeit hier kreiert und man lädt sich selber ein, jetzt Ideen dafür zu finden. Ne? Wie kann denn KI einen Raum für menschlichere Arbeit kreieren? Ne? Und was ist menschlichere Arbeit? Und wenn die wieder in den Vordergrund rückt, ne, dann ist das eine Möglichkeit, eine Chance. Und das kann man mit allen Themen wie Energiewende, Migration, Bildung, Klimawandel, mit all diesen Dingen, die immer sehr, sehr negativ natürlich auch kommuniziert werden, ne, also diese Herausforderungen als Probleme, kann man sie in Möglichkeiten umformulieren und dann sich wieder Fragen zu stellen, die jemand anderen vielleicht einladen, dort Lösungen zu finden. Und dann kreiert man einen Möglichkeitsraum. Und dann schafft man auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und dann entfacht man diese Neugier. Diese Neugier, die dann fragt, wie würdest du dir denn eine wünschenswerte Zukunft vorstellen? Na, wir argumentieren immer über diese Zukunft, sagen, ja, andere haben ja die Zukunft unter Kontrolle oder andere beeinflussen die Zukunft zu stark. Oder ich warte erstmal ab, bis Zukunft passiert. Na, wenn man sich aber selber mal die Frage stellt, was für eine Zukunft wünsche ich mir denn? Na, und welche stelle ich mir denn auch vor? Dann ist man wieder in dieser aktiveren Rolle, in dieser teilnehmenden Rolle und dann hat man auch die Möglichkeit, genau diese Zukunft auch zu erfinden.
Also sind wir eigentlich so ein bisschen bei, ich weiß, provokant, ein bisschen bei Christian Lindner, der sagt, Probleme sind dornige Chancen. Das heißt, wenn ich sage, so erstmal Dinge, die als Probleme empfunden werden, kann ich ja dann doch vielleicht zu einer Chance machen und zu einer neuen Möglichkeit machen, wenn ich einfach mal die Perspektive verändere und anders auf die Sache draufschaue. Und du hast gerade KI erwähnt. Ich finde, das ist das perfekte Beispiel, weil du kannst natürlich dich hinstellen und sagen, oh je, nein, KI nimmt mir meinen Job weg. Werde ich überhaupt noch gebraucht in Zukunft? Was kann ich denn tun? Oder ich schaue darauf und sage, ach ja, super, KI gibt mir einen absoluten Performance-Boost zum Beispiel in dem, was ich tue. Oder KI ermöglicht mir, Dinge einfach auszuprobieren, kreativer zu sein, Dinge zu machen, die ich vorher gar nicht konnte. Und dann zu schauen, was kann ich damit tun, oder?
Genau, man kann sich selber mal die Frage stellen, wie man denn am März, ich glaube, es war der 19. März 2020, als die Pandemie gestartet ist, wie man mit dieser Situation, mit dieser Herausforderung umgegangen ist. Oder dann als beispielsweise ChatGPT im November 2022 auf den Markt kam. Ne? Zwei einschneidende Momente für Menschen, ne? Und dann kann man, genau wie du beschreibst, sich mal Gedanken machen, wie habe ich in diesem Moment reagiert? Ne? Wie habe ich auf diese Herausforderungen reagiert? Habe ich es als Chance gesehen? Habe ich Möglichkeiten entdeckt, zu sagen, ja, klasse, jetzt kann ich mal von zu Hause arbeiten oder von überall, wo ich mir schon immer gewünscht habe, zu arbeiten. Ne? Wir haben lange aus unserem VW-Bus dann gearbeitet, als wir von den Wildfires evakuiert wurden. Und das war eine tolle Möglichkeit, einfach mal in der Natur das Laptop zu öffnen und dann in einem kleinen VW-Bus mit der Familie, mit den Kindern, habe ich dann für eine Führungskräftegruppe in Deutschland eine Masterclass angeboten. Ne? Und das war eine tolle Möglichkeit, die man dann nutzen konnte. Oder als ChatGPT dann auf den Markt kam, ne? Wie man mit dieser Herausforderung umgegangen ist, hat man die Arme in die Höhe geworfen und gejubelt und gesagt, yes, endlich habe ich hier eine tolle Möglichkeit, was auszuprobieren, zu experimentieren und diese Chancen zu sehen. Oder schlägt man die Hände über den Kopf zusammen und sagt, oh, das will ich am liebsten gar nicht ausprobieren, da bin ich nicht offen dafür. Und ich halte es vielleicht nicht mit Christian Lindner, aber ich bin eher inspiriert von Pippi Langstrumpf, die mal gesagt hat, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich das schaffe. Ne? Und genau dieser Spirit, ich habe es noch nie vorher versucht, es ist neu, wie Zukunft ja immer neu ist, bist du dir völlig sicher, dass ich das schaffe, ne? Dass ich in die richtige Richtung gehe, dass ich Dinge ausprobiere, dass ich offen für Dinge bin. Und das ist ein Spirit, den wir alle lernen können, den wir alle einnehmen können. Und ich glaube, dieser Spirit, der lässt uns nach vorne gehen, der lässt uns mutig nach vorne gehen und der lässt uns auch wieder diese Möglichkeiten entdecken.
als wir uns in Austin getroffen haben, haben wir auch so ein bisschen über Verantwortung und Aufklärung gesprochen, weil es gibt natürlich Leute wie dich und mich, wir beschäftigen uns irgendwie jeden Tag damit, was so alles auf der Welt passiert und was man Neues machen kann, welche neuen Technologien entstehen und was man ausprobieren kann und wie man es dann vielleicht auch einsetzen kann. Dann gibt es aber ganz viele Menschen, die sind in ihren Alltagsjobs, die vielleicht nicht so technologisch innovativ sind und auch nicht so innovationsgetrieben sind, schon mal damit überfordert, dass den ganzen Tag alle 5 Sekunden irgendwas Neues auf dieser Welt passiert und man eigentlich gar nicht mehr so richtig versteht, was da so passiert. Und das war damals ja auch dann der Grund vor 10 Jahren, warum wir damals 48 Forward gegründet haben und auch dieses Festival gegründet haben, um einfach eine Plattform zu schaffen, um Menschen zu erklären, was da eigentlich passiert und auch verschiedene Perspektiven darauf zu haben und dann besser damit umgehen zu können. Welche Verantwortung haben denn da gerade so Menschen wie du und ich und da gibt es ja ganz, ganz viele andere auch, die sich jeden Tag mit solchen neuen Möglichkeiten, mit neuen Technologien beschäftigen, auch andere irgendwie mitzunehmen und in diese Aufklärungsrolle hineinzukommen?
Ja, ich würde mich nicht als Aufklärer oder Belehrer bezeichnen. Im Gegenteil, ich möchte Menschen einladen. Ne? Und auch in einer Art und Weise, in dem ich es vielleicht auch vorlebe. Ne? Dass man authentisch eben genau diese Dinge, die man in die Welt trägt, die Ideen, die Fragen, dass man die eben auch selber lebt und erlebbar macht. Und wir sind hier wieder bei der Sprache. Ne? Sprache ist nicht nur Kommunikation, sondern sie ist ein Werkzeug der Zukunftsgestaltung. Und ich glaube, in Deutschland sagen wir viel zu oft, ich muss noch schnell oder das wird sowieso nichts oder da kann man ja eh nichts machen. Ja, das sind immer so die typischen Muster, die wir aber auch in der englischen Sprache oder in allen Sprachen immer wieder sehen, weil das geistige Haltungen sind, die uns natürlich erstmal so diese Sicherheit oder die gewünschte Sicherheit auch geben. Ja, wenn man sagt, das wird sowieso nichts, dann brauche ich es gar nicht erst anfangen, ne? Oder da kann man eh nichts machen, dann diese passive Haltung. Und ich glaube, Worte können wirken. Die Worte formen auch eine gewisse Haltung. Und diese Haltung gestaltet eben Zukunft. Und unsere Zukunft beginnt nicht in den großen Plänen, sondern in den kleinen Worten, ja, die man dann nutzt, um Menschen einzuladen. Beispielsweise, wir hatten schon eher zu sagen, ich darf, anstatt ich muss. Nicht, ich muss noch arbeiten, sondern ich darf an etwas mitwirken. Das ist eine ganz andere Haltung. Und wir brauchen auch viel mehr Ja-Sager, weil Ja-Sagen eröffnet einen Möglichkeitsraum. Wenn ich mal, als wir uns getroffen haben und du mich dann gleich eingeladen hast, hey, lass uns mal sprechen im Podcast, dann war das, ich glaube, es war keine Millisekunde, dass ich dann Ja gesagt habe. Ohne dich zu kennen, ohne zu wissen, auf was ich mich da einlade. Aber genau dieses Ja führt immer zu einer Möglichkeit. Und wir brauchen einfach mehr Ja-Sager. Weil Ja-Sagen bedeutet auch, ein Risiko einzugehen. Es bedeutet, Mut zu zeigen, sich für etwas zu öffnen. Und das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die man durch seine Sprache auch wieder beeinflussen kann. Und wenn wir uns dann selber nochmal so anschauen, wie man sich eben auch wieder öffnen kann und wie man wieder Lust auf Neues auch bekommt, dann kann man sich einfach mal seine eigene Morgengestaltung anschauen. Wie gestaltest du denn deinen Morgen? Daniel, also wie sieht dein Morgen aus, wenn ich mal fragen darf? Wie sah der heute Morgen aus?
Der sieht meistens so aus, dass ich mir während dem Aufwachen 2 Nachrichten-Podcasts anhöre, also gleich mal in das Chaos der Welt eintauche. An einem disziplinierten Morgen mich danach eine halbe Stunde auf mein Peloton setze und mich dann irgendwann um die E-Mails kümmere. Das mit dem Peloton ist, ja, sollte ich öfter machen, sagen wir es mal so. Aber das ist so ungefähr, wie mein Morgen aussieht.
Genau, du hast es schon richtig erkannt, dass wahrscheinlich der bessere Start wäre, wenn man nicht irgendwie 100 oder tausende von anderen Ideen, Gedanken, Negativität, News, Notifications in sein Schlafzimmer lässt, wo man noch völlig nackt ist. Ne? Nackt in der Art und Weise, dass sein Gehirn gerade aufgewacht ist und man lädt jemand ein in sein Gehirn mit einer Idee, mit einer Perspektive, eben da, meistens geprägt durch Negativität. Und das bedeutet eben nicht, dass man gleich ins Gestalten geht und bedeutet wahrscheinlich auch nicht, dass man die Bettdecke zur Seite wirft und mit einem großen Juhu in den Tag startet und sagt, es wird der beste Tag seit langem, sondern im Gegenteil. Ne? Man will eigentlich im warmen Bett bleiben und man will eigentlich wieder die Decke über sich werfen. Und ich glaube, sich sportlich zu betätigen oder einfach mal rauszugehen. Ne? 3 Atemzüge an der frischen Luft, das Fenster zu öffnen. Vielleicht barfuß dann einfach mal rauszugehen. Egal, ob man in der Stadt ist oder auf dem Land oder wo auch immer man lebt oder gerade zu Besuch ist. Einfach dieses, ich übernehme nicht die Kontrolle, aber ich gestalte meinen Morgen in einer Art und Weise, wie ich auch Zukunft gestalte. Ich will mir Möglichkeiten schaffen. Ich will optimistisch nach vorne gehen. Ich will vielleicht auch mal mit einem Lächeln oder mit tollen Gedanken nach vorne gehen, mit Lust dann auf den Tag. Und das kann man eben lernen. Und da versuche ich immer bei mir selber so diese Morgenrituale oder Morgenroutinen auch immer wieder zu durchbrechen, um mich öffnen für Neues. Beispielsweise, wenn man dann diese Routine hat, sich immer den Kaffee zu machen oder die Podcasts anzuhören oder die Nachrichten, dann einfach mal anstelle von Kaffee morgens einen Tee zu trinken oder dann am 3. Tag ein Glas Wasser oder am 4. Tag dann ein Glas warmes Wasser oder am 5. Tag kein Wasser und nichts zu trinken. Und dann merkt man schon, auch wenn man in die Dusche geht, dann vielleicht mal anstelle von warm duschen, kalt zu duschen oder mal die Dusche ausfallen zu lassen oder 2-mal zu duschen. Keine Ahnung, diese Routinen einfach immer wieder zu durchbrechen, weil dann lernt man nach einiger Zeit, sich auch wieder auf Neues einlassen zu können. Und man kreiert diese Lust auf Neues, ne? Und das ist ganz wichtig, weil das hat dann auch wieder einen Einfluss auf den restlichen Tag. Wenn ich dann mich mit anderen Menschen austausche, wenn ich in ein Projekt einsteige und so weiter, dann bin ich schon offen für Neues, ne? Weil ich am Morgen schon diese Gestaltungsaufgabe angenommen habe.
Ich habe da übrigens für mich über die letzten Wochen eine ganz neue Geschichte irgendwie entdeckt, wie man das mit dem Perspektivwechsel hinbekommt, und es mag vielleicht ein bisschen makaber klingen, aber hier bei mir um die Ecke gibt es einen alten, stillgelegten Friedhof unweit der Isar hier in München, und da wurde, ich glaube, die letzte Person wurde irgendwann in den 1940er Jahren dort begraben. Und was ich total gerne inzwischen mache, ist über diesen Friedhof, der inzwischen sehr schön verwildert ist, sehr viel Natur, sehr viele Vögel, Eichhörnchen und alles Mögliche, einfach über diesen Friedhof zu gehen und diese Grabsteine zu lesen, bei denen dann meistens auch dasteht, was diese Person früher mal getan hat. Also von Privatier über Brauereibesitzer, und heute habe ich den Erfinder der Lithografie gefunden auf diesem Friedhof. Und dann mal darüber nachzudenken, was diese Person in der Zeit damals wohl über Dinge gedacht hat, die uns heute beschäftigen. Und das ist irgendwie so ein richtig schönes Gedankenspiel, wo man Dinge mal in eine ganz andere Zeit, in einen anderen Kontext, in eine andere Perspektive setzt. Und das macht irgendwie wahnsinnig viel Spaß.
Das ist unglaublich schön, wie du das beschreibst. Genau, das bringt so ein paar Ideen hervor, was ich auf diesem Friedhof vielleicht auch machen würde. Und das Erste ist, glaube ich, würde mir überlegen, was würde denn auf meinem Grabstein stehen? Ne? Oder was wünsche ich mir, dass auf meinem Grabstein steht? Ne? Für was will ich nicht bekannt sein, aber für was will ich in Erinnerung bleiben bei Menschen? Ne? Und das ist dann kein Job oder eine Beschreibung wahrscheinlich von dem, was ich getan habe, sondern vielleicht auch, wie ich es getan habe. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das führt auch wieder zu dieser Frage, wie will ich denn in Zukunft sein? Ja, wie will ich mit Menschen umgehen? Wie will ich in der Welt auch sein? Also das wäre so die erste Übung, mal zu überlegen, was will ich denn als Erinnerung hinterlassen und wie würde das auf einem Grabstein aussehen? Und dann vielleicht die zweite Idee oder zweite Frage, wenn morgen mein letzter Tag wäre, ja, wie würde ich den gestalten? Und immer sich daran zu erinnern, dass irgendwann unser Leben vorbei sein wird, und genau auch das mal wieder sich vor Augen zu führen, mit was verbringe ich denn gerade meine Zeit? Na, sind das die wichtigsten Dinge im Leben? Weil das Leben kann ziemlich schnell eben auch vorbei sein. Und genau, das sind so für mich tolle Gedankenexperimente, die man genau an solchen Orten wieder durchführen kann. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei einer schönen Möglichkeit, solche Orte auch wieder als Inspiration zu sehen und Anregung zu sagen, wie denke ich denn über meine Zukunft nach und wie gestalte ich auch meine Zukunft?
Jetzt hast du ja lange bei Google gearbeitet, warst dort der erste Innovationschef, hast aber auch ganz vielen anderen Organisationen dabei geholfen, innovativer, besser zu werden, Chancen zu nutzen. Wenn du auf all diese Organisationen schaust, wir haben jetzt viel über die individuellen, persönlichen Dinge gesprochen, aber wenn du mal in diese Organisationen reinschaust, was hat denn, und ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen vereinfachend, Aber was würdest du denn sagen, was waren denn Dinge, die diejenigen, die besser damit umgegangen sind, wirklich erfolgreich gemacht haben? Also was waren Erfolgsfaktoren, um Herausforderungen auch wirklich in Chancen zu verwandeln? Gibt es da irgendwelche Dinge, die du entdeckt hast oder beobachtet hast bei denen, die es hinbekommen haben?
Ich war heute Morgen interessanterweise beim DFB auf dem neuen Campus in Frankfurt und ich durfte mit Oliver Bierhoff vor einigen Jahren und seinem Team eben sehr, sehr viel Zeit verbringen, eben genau auch über Dinge wie diesen Campus nachzudenken und diese Visionen auch zu kreieren mit der Frage, wie wollen wir denn, dass Menschen sich fühlen an so einem Ort? Na, sollen sie sich inspiriert fühlen? Sollen sie sich als Team fühlen? Sollen sie sich zugehörig fühlen? Und war heute Morgen wieder begeistert, nicht nur alte Freundinnen und Freunde zu treffen, sondern eben auch wieder diese Werte, die eine Organisation sich verschreibt, wieder zu erkennen. Die waren dann in Form von Bildern und Sprüchen und Slogans eben überall auf dem Campus auch sichtbar. Und was wir als Arbeit eben auch geleistet haben für den DFB oder auch wenn ich mit der NASA oder mit dem NBA oder mit anderen Organisationen zusammengearbeitet habe oder auch den United Nations, den Vereinten Nationen, was immer wieder für mich wichtig zu erkennen, was sind die Werte in dieser Organisation und wie werden die Werte ins Leben gerufen? Wie werden diese Werte gelebt von jedem Mitarbeiter, von jeder Mitarbeiterin, von jeder Führungskraft? Und das ist so Kulturentwicklung, wo man sagt, man definiert sich nicht nur Werte, die eine Aspiration sind, also diese Zukunftsvision, so wollen wir im Endeffekt zusammen leben als Organisation, sondern wie ruft man diese Werte ins Leben? Und das kann man über Rituale gestalten. Und beim DFB haben wir Rituale eingeführt, beispielsweise wie das Eigentor. Ein tolles Ritual, wenn man einen Fehler macht und in jeder Organisation passieren, glaube ich, sehr, sehr viele Fehler, weil wir sind alle Menschen, zu sagen, okay, ich schreibe eine E-Mail an mein Team oder an vielleicht die ganze Organisation mit dem Betreff Eigentor und beschreibe einfach kurz, was passiert ist, was mir als Fehler passiert ist und was ich daraus gelernt habe. Ein ganz tolles, einfaches Ritual, das einen Wert wie beispielsweise Transparenz zu schaffen, Offenheit, aber auch Vertrauen und eine Fehlerkultur vielleicht auch zu leben. Ein ganz, ganz tolles Ritual. Und in anderen Organisationen, beispielsweise bei Google X, wo die selbstfahrenden Autos und Google Glass und andere Dinge erfunden wurden, haben wir ein Ritual, und das führt mich an diesen Ort, wo du heute Morgen warst, auf diesen Friedhof zurück, ein Ritual immer wieder praktiziert, um Ideen zu beerdigen. Ja, uns verabschieden von Ideen, die nicht funktionieren oder nicht skalierbar sind oder nicht zu dem Erfolg führen, den wir uns gewünscht haben. Ein ganz wichtiges Ritual, weil da haben wir einen Sarg in die Mitte gestellt und Menschen durften dann und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Post-it-Notes, ihre Businesspläne, ihre Prototypen, was auch immer, dort in den Sarg legen und die wurden dann verbrannt. Und es wurde gemeinsam zelebriert dann am Tag der Toten, an diesem spanischen Feiertag, um eben auch Abschied zu nehmen. Und das ist eine emotionale Herausforderung, weil Menschen ganz, ganz es schwerfällt, immer wieder auch Abstand zu nehmen von diesen Ideen und halten immer wieder daran fest. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, in Organisationen Menschen zu helfen, auch von Ideen Abstand zu nehmen und Abschied zu nehmen, um wieder offen für Neues zu sein, für das Nächste. Und das ist das sind zwei Beispiele vielleicht für Rituale, die andere Organisationen auch sich überlegen können, ausdenken und mit diesen experimentieren können. Weil Ritual ist ein Gestaltungsinstrument, das du nutzen kannst, um deine eigenen Werte ins Leben zu rufen. Das kann man nicht nur in der Organisation, das kann man auch im privaten Leben ganz toll machen, so sich zu fragen, was sind denn meine eigenen Rituale, die meine Werte wie Kreativität oder Offenheit oder auch Neugier immer wieder ins Leben rufen.
Ich habe früher mal ein paar Jahre lang sehr intensiv Strategieberatung gemacht für ganz viele Unternehmen hier in Deutschland und vielleicht eben genau daran anknüpfend, was du gesagt hast. Ich habe gemerkt, jedes Unternehmen kam natürlich irgendwie auch auf mich zu und hat gesagt, wir wollen innovativer werden, wir wollen digitaler werden, wir wollen uns transformieren. Und dann bin ich immer in diese Unternehmen reingegangen und habe mir erstmal 2 Wochen Zeit genommen, um einfach nur zuzuhören. Und zwar nicht dem Management zuzuhören, die mich unbedingt da haben wollten, sondern mit den Mitarbeitern aus dem operativen Business zu sprechen, denen zuzuhören, was deren Sorgen, Ängste und so weiter sind. Und habe dann immer relativ schnell festgestellt, dass die Unternehmen, die am meisten mit Innovation strugglen, am Ende die sind, die die schlechteste Kommunikationskultur und schlechteste Unternehmenskultur haben. Das heißt, in dem Moment, also gerade auch die Idee, die du mit dem Sarg beschrieben hast, dieses Ideen loslassen, erfordert ja auch den Mut und dieses, ja, vielleicht auch aufgehoben sein in diesem Umfeld, wo ich sagen kann, okay, das war eine Idee, die fand ich vor einem Jahr toll, da habe ich wirklich dran geglaubt, aber musste feststellen, nee, ist nicht richtig, weil das ist ja auch eine gewisse Art von Fehlerkultur oder eine gewisse Art von Scheitern eingestehen, dass die Idee vielleicht halt doch nicht so toll war. Und das mache ich natürlich nur dann, wenn ich dafür keine Schelte bekomme, wenn ich mich sicher fühlen kann, dass ich daraus jetzt erstmal keine negativen Folgen zu befürchten habe. Und das ist dann wiederum Unternehmenskultur und eine offene Kommunikation und dass man auch irgendwie damit umgehen kann. Und daran scheitert es leider noch immer viel, viel, viel zu oft, habe ich das Gefühl. Geht's dir da ähnlich?
Du beschreibst was ich vielleicht unter dem Begriff Empathie auch für nur Achtsamkeit oder Bewusstsein, ja, das Zuhören oder das Wahrnehmen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir auch wieder trainieren können und wir besser werden können drin. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig in einer Zeit, wo wir mit sehr viel Information, mit sehr vielen Ideen, mit sehr vielen Perspektiven auch uns auseinandersetzen, einfach auch dieses Zuhören mal wieder zu lernen und sich nicht gleich auch wieder eine Meinung zu bilden und dann versuchen, andere Menschen zu überzeugen von der eigenen Meinung, sondern einfach auch mal dieses Zuhören und auch vielleicht auf sich selber hören. Und das ist eine Praxis, die ich mir wieder immer beibringe, beispielsweise in meiner Morgenroutine ist eben genau dieses Achtsamkeit, diese kurze Meditation einfach mal zu verstehen, wie denke ich denn gerade, wie fühle ich mich denn auch gerade? Ne? Fühle ich mich irgendwie aufgeregt, fühle ich mich unruhig, fühle ich mich vielleicht gelassen oder fühle ich mich neugierig oder fühle ich mich geliebt oder zugehörig? Was immer auch das Gefühl ist, das einfach mal zu verstehen und sich selber auch mal zuzuhören. Ganz, ganz wichtig, weil wenn man sich selber besser zuhört, dann kann man auch ganz anders agieren. Und wenn man merkt, man ist gerade neidisch oder man ist gerade aufgeregt oder man ist verärgert, na, und diese negativen Emotionen einfach mal wahrnimmt und sagen, okay, was ist denn jetzt das Klügste, was ich jetzt machen kann? Und dann nicht gleich in diesem Affekt zu handeln, sondern einfach mal kurz vielleicht auch nachzudenken und sagen, okay, jetzt habe ich wahrgenommen, dass ich neidisch bin. Aber Neid ist ein ganz, ganz interessantes Gefühl, weil wenn ich dann agiere in einer Art und Weise, wo ich dem anderen dann sage, ja, ich bin ja neidisch und ich abschotte von anderen und so weiter, dann führt es nicht zu einem besseren Ergebnis. Im Gegenteil, ne? Ein radikal besseres Ergebnis wäre, wenn ich denn dem Menschen dann gratuliere und sage, hey, ich finde es super, was du im Leben erreicht hast. Ich freue mich für dich und ich bin dankbar, dass du Teil meines Lebens bist. Ne? Das sind drei Dinge, wo man Dankbarkeit ausspricht, wo man auch dieses, man gratuliert jemand und freut sich für jemand und gleichzeitig lädt man vielleicht die Person ein, mit einem vielleicht was Größeres zu machen. Ne? Und dann wendet man Neid in eine Möglichkeit um. Dann wird was Größeres daraus entstehen. Und das ist ganz, ganz spannend, weil man muss sich erstmal zuhören. Wenn man diesen Neid oder diese Ablehnung oder andere Gefühle spürt, was kann ich denn jetzt am besten daraus machen? Und wie kann ich eine bessere Situation für mich, für die anderen, für uns alle gestalten? Und dann ist man sehr, sehr schnell dabei, dass man wahrscheinlich die ganzen Handlungen, die man tagtäglich durchführt, mal versteht und man merkt, die führen eigentlich nicht immer zu einem besseren Ergebnis. Im Gegenteil, die führen zu einem schlechteren Ergebnis für einen selber und für auch andere. Und das kann man lernen auch wieder durch einen Perspektivwechsel, durch andere Handlungen in Möglichkeiten zu übersetzen und dann entwickelt man und erfindet man eine radikal bessere Zukunft. Und dann hat man schon einen tollen Weg, das auch zu machen.
Vielleicht dazu eine kleine Anekdote, was dieses in sich hineinhören angeht. Ich habe gerade erst vor 2 Wochen in einem anderen Format ein langes Gespräch gemacht mit Hans Siegel, dem Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als der Bergdoktor sehr bekannt wurde. Und der hat mal erzählt, er stellt sich morgens immer nackt vor den Spiegel und hört ehrlich in sich hinein, weil er sagt, eigentlich kennen wir die allermeisten der schwierigen oder vermeintlich schwierigen Entscheidungen schon längst und wollen sie nur nicht so richtig wahrhaben. Und in dem Moment, wo wir irgendwie so nur mit uns vor dem Spiegel stehen, ohne Kostüm, ohne Welt drumherum, können wir vielleicht einfacher, ehrlicher zu uns selbst sein. Fand ich irgendwie einen ganz schönen Gedanken.
Finde ich einen unglaublich schönen Gedanken. Das probiere ich morgen gleich mal aus. Genau. Und auch diese Frage immer, wie können wir denn auch andere verändern? Ne? Das ist, glaube ich, die falsche Frage, die wir uns immer wieder stellen. Ne? Wenn es um unsere Kinder geht, um unsere Familie, über Freundinnen, Freunde, Kolleginnen, Kollegen, über unsere Führungskräfte, über andere Menschen. Ich glaube, wir sollten uns nicht die Frage stellen, wie können wir andere verändern, sondern wie können wir uns selbst besser verstehen und wie können wir auch wieder Vorbild sein, ne? Unsere eigenen Werte auch wieder leben. Und wenn ich möchte, dass meine Kinder die Spülmaschine ausräumen oder das Zimmer aufräumen und ich mich immer wieder ärgere, dass sie es nicht tun, dann kann ich ihnen noch so viele Incentives geben oder noch so laut werden, wie auch immer. Und das funktioniert einfach nicht. Ne? Aber wenn ich es vorlebe und dann vielleicht selber die Spülmaschine ausräumen, mein eigenes Zimmer aufräumen, das immer wieder tue, dann gucken sie sich dabei vielleicht was ab. Oder vielleicht, wenn man darüber hinausgeht und sagt, hey, ich räume mal euer Zimmer auf oder räume für euch die Spülmaschine aus, dann hat man schon zwei Dinge gemacht, wo man dann anderen hilft, wo man was zusammen macht, wo man dann auch wieder vorlebt, genau eine Art und Weise, wie man es dann vielleicht auch bei den anderen auslösen möchte. Und das ist unglaublich einfach, aber sehr effektiv.
Vielleicht noch ein letzter Aspekt, den ich gern einmal mit dir diskutieren wollen würde. Und zwar, ich glaube, ein Punkt, der bei uns selten zu kurz kommt, ist wahrscheinlich die Neugierde darauf, Dinge auszuprobieren, Dinge zu entdecken, Menschen kennenzulernen, Menschen zu verstehen, neue Orte zu entdecken und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber ja für viele Menschen auch so, wenn die Welt um sie herum sehr anstrengend wird, wenn es sehr stressig ist, wenn es ja generell sehr herausfordernd ist, dass dann die Neugierde schnell mal darunter leidet und dass man sagt, naja, ich bin gerade so beschäftigt mit all dem, was ich irgendwie hinbekommen muss, da habe ich jetzt nicht den Nerv dafür, mich auch noch auf neue Dinge einzulassen oder neue Dinge zu entdecken. Hast du denn für Menschen in solchen Situationen einen Tipp, wie man die eigene Neugierde vielleicht fördern kann oder dann auch wieder aus sich herauskitzeln kann?
Vielleicht, indem man drei Fragen sich morgen stellt. Das wäre vielleicht ein Experiment für morgen, das man ausprobieren kann im Laufe des Tages. Und die erste Frage ist, was darf ich heute anders sehen? Ja, also das ist auch wieder eine Form von Neugier. Einfach mal sich zu fragen, was darf ich denn heute anders sehen? Die zweite Frage, die vielleicht leichter klingt, aber gar nicht so leicht ist, die zu beantworten, wozu kann ich heute Ja sagen? Ja, also weg von diesem, ich sage jetzt zu allem Nein, weil alles zu stressig ist oder zu überfordernd, was auch immer, sondern zu sagen, hey, wozu kann ich denn heute mal Ja sagen? Und dann die dritte Frage, wen kann ich heute überraschen? Na, vielleicht mit einer Handlung, die so unerwartet ist. Ich habe es gerade schon beschrieben, dass man vielleicht anderen einfach mal hilft oder anderen mit einem Kompliment kommt, dass man vielleicht auch mit einem Lächeln auf andere Menschen zugeht. Ne? Also einfach mal diese andere Menschen positiv zu überraschen mit Optimismus. Und das ist unglaublich spannend, wenn man diese drei Fragen sich stellt, was kann ich heute oder was darf ich heute anders sehen, wozu kann ich heute Ja sagen oder wen kann ich heute überraschen? Und dann hat man wieder diese Neugier, glaube ich, auch entfacht und die Neugier bei sich geweckt, aber vielleicht auch die Neugier bei anderen Menschen. Und ich glaube, wir sind dann wieder am Anfang unseres Gespräches. Ich glaube, die Zukunft wird nicht besser, weil wir sie vorhersagen. Keiner kann Zukunft vorhersagen, sondern weil wir sie gestalten. Und man hat die Möglichkeit, Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, wir haben heute so einige Aspekte eben auch diskutiert und Menschen eingeladen zu experimentieren mit Gestaltungsmöglichkeiten durch Sprache, durch Handlungen, durch Perspektivwechsel, wie wir Vorbilder sein können, wie wir aber auch auf andere Menschen zugehen, um unsere eigene Zukunft wieder in die Hand zu nehmen und vielleicht auch wieder in den Geist zu nehmen, weil Zukunft beginnt nicht morgen, sie beginnt in dir.
Absolut. Und da eben auch dann durchaus das Selbstbewusstsein zu haben und seine eigene Wirkungskraft im eigenen Umfeld auch wirklich ernst zu nehmen und nicht zu sagen, naja, es ist ja eh alles so, wie es ist und ich kann nichts daran ändern. Ich glaube, wir alle können Einfluss zumindest mal auf unser Umfeld nehmen und damit ist schon mal der erste Schritt getan. Und jeder, der noch mehr darüber wissen will, sollte mal in dein Buch hineinlesen. Wir haben das natürlich auch in den Shownotes nochmal entsprechend erwähnt. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich jetzt schon darauf, wenn wir das nächste Mal uns über den Weg laufen.
Super. Vielen Dank für das Gespräch, die spannenden Fragen. Genau. Und wo wünschst du dir denn, dass wir uns das nächste Mal über den Weg laufen? Ich glaube, wenn man das sich wünscht, dann ist die Chance wahrscheinlich größer, dass es auch eintritt. Und das Zweite, die Frage, wie möchtest du dich denn fühlen, wenn wir uns wieder treffen?
Also wenn ich mir einen Ort aussuchen könnte, dann, und erhöht nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeit, aber dann am liebsten in Helsinki, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich in Finnland unterwegs bin, dass die Leute offener sind, was Innovation angeht und nicht diesen Vorbehalt haben, dass ja irgendwas schlechter werden könnte, sondern alle erstmal darauf vertrauen, dass wer auch immer mit einer guten neuen Idee kommt oder auch nicht so guten, weiß man ja erst danach, aber jeder, der erstmal mit einer Idee kommt, was Gutes vorhat und das Potenzial darin sehen, dass man da was verbessern könnte.
Klasse, und wie möchtest du dich fühlen? Also diese Offenheit wahrscheinlich als ein Gefühl, ne? Man fühlt sich so ein bisschen frei, offen für Neues.
Offen, inspiriert und ich habe immer den größten Spaß dabei, Menschen Dinge zu zeigen, die sie irgendwie noch nicht gesehen haben. Insofern wäre ich wahrscheinlich sehr froh, wenn ich dir vielleicht was zeigen kann, was du noch nicht gesehen hast.
Freue ich mich schon drauf. Genau, dann sehen wir uns in Helsinki.
Genau, wunderbar. Ich danke dir.
Danke dir.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.